Noch eine Parallelstelle zu Kapitel 8, den Versen 10 bis 12, und zwar Römer 8, Römer Kapitel 8, ab Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, befreite mich von dem Gesetz der Sünde und des Todes, denn was das Gesetz nicht konnte, das alttestamentliche Gesetz, worin es schwach war durch das Fleisch, Gott schickte seinen Sohn, der Satz ist unvollständig, Gott schickte seinen eigenen Sohn in der Ähnlichkeit des Fleisches, der Sünde und für Sünde und verurteilte die Sünde im Fleisch. Warum? Warum hat Gott in Christus am Kreuz das getan, was das Gesetz des Alten Testamentes nicht tun konnte? Vers 4 haben wir die Antwort. Damit das Gerechte des Gesetzes oder dass das Gesetz forderte, in uns erfüllt würde. Wir sollen wieder gesetzlich werden. Das ganze Thema der Gesetzlichkeit ist dermaßen verwirrt, dass man kaum mehr durchblickt. Wenn ich jetzt solche Ausdrücke gebrauche, dann versuche ich sie schriftgemäß zu gebrauchen und nicht, wie sie in unserem Ohr vom Herkömmlichen klingen mögen. Wenn ich sage, Gott will, dass wir gesetzlich seien, dann wieder, wie die Schrift es sagt, nicht wie man es heute verpönt, sondern wir sollen gesetzkonform sein. Das Gesetz ist nicht meine Regierung. Christus ist meine Regierung. Das Gesetz ist nicht mein König, mein Herr. Christus ist mein Herr. Aber Christus war der Gott, der das Gesetz gab. Das Gesetz war das Denken Christi. Das Gedenken Gottes zum Ausdruck gebracht für jene Zeit. Wenn ich also wissen will, wie Christus denkt, kann ich im Gesetz nachschlagen und herausbekommen, wie denkt Gott. Und so bin ich besser imstande, Jesus nachzufolgen. Aber ich folge Jesus nach, nicht dem Gesetz. Aber ich folge Jesus dem Gesetz gemäß. Nach. Adjektiv, gesetzlich, ja, konform, gesetzkonform. Das heißt, so wie der Wille Gottes im Gesetz geoffenbart war. Und zwar, und jetzt muss ich vorsichtig sein, wenn ich sage gesetzlich, denken die meisten Leute wieder an eine Reihe von Gesetzen. Da kommt die berühmte Frage, was ist Sünde, ist dies richtig oder nicht? Warum will ich das wissen? Warum die Frage? Was steckt dahinter? Warum will man wissen, was Sünde ist? Ja, natürlich will man wissen, weil man nicht sündigen will. Es steckt noch mehr dahinter. Es steckt manchmal ein Denken dahinter, dass ein Christ nach einem Schema zu leben hat. Hilf mir, Herr, so zu leben, wie ich leben soll, damit ich ankomme. Ja? Ein gewisses Schema steckt dahinter. Während das Evangelium uns lernt, nach grundsätzlichen Zügen zu denken. Das Evangelium ist nicht ein Schema. In einem gewissen Sinne schon. Es ist eine Lebensweise in dem Sinne schon. Aber nicht wie ein Gesetzbuch nach Schema F. Ja? Nicht so. Sondern Paulus sagt hier, was das Gesetz forderte, das Gerechte, worauf das Gesetz zielte. Was wollten denn alle Gebote damals? Das, was Gott dort erzielte an Charakter, an Wesen, was dort am Ende stand, was Israel, wonach es trachtete, damit beginnen wir im Evangelium. Das haben wir schon. Ja? Damit in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist, was das Gesetz fordert, das Gerechte, was das Gesetz erwartete. Und was ist das? Das Neue Testament sagt es uns wiederholt. Liebe zu Gott von ganzem Herzen und somit auch Liebe zum Nächsten. Die beginnt mit dem Bruder, der Schwester und geht über die Grenzen hinaus, der Familie Gottes, zu den Verlorenen. Wir lesen weiter. Denn die nach dem Fleisch sind, die nach dem Fleisch sind, das heißt, das Fleisch prägt sie, das Diesseitige. Mit dem Körper leben wir in einer greifbaren Welt. Über den Körper und die fünf Sinne wollen wir diese Welt erleben. Sie sehen, hören, riechen, schmecken, erleben. Und wer in dieser Welt mit seinem Körper zu Hause sein will, und das beschäftigt ihn, wie die Suppe schmeckt, das ist wichtig. Und wenn sie nicht schmeckt, wenn sie nicht heiß genug ist, dann sündigt er. Wie? Beschimpft seine Frau, das ist Sünde. Mach doch mal das Fenster zu. Lieblosigkeit. Was war der Trieb? Das Fleisch, die Temperatur des Körpers. Ja? Warum sprichst du so? Ja, warum spreche ich so? Ja. Gerade dieser Ton ist grob. Die nach dem Fleisch sind, von innen her auf das Fleisch ausgerichtet sind, auf die Diesseitigkeit, das ist das Wichtigste. Interessant ist übrigens, worüber man im Foyer spricht nach dem Gottesdienst. Nicht wahr? Das ist ein interessanter Test. Nicht, dass wir immer nur über Bibel und Jesus sprechen müssen, sondern die Frage ist, von welchem Blickwinkel komme ich? Wir machen einen Spaziergang am Sonntagmittag und ich sage zu den Kindern, schaut doch mal die hübschen Blumen da. Warum? Sie sind von Gott geschaffen. Ich darf sie genießen. Ja, es ist etwas Schönes, aber ich komme von Schöpfer her und sie sind Geschöpf Gottes. Ja. Deswegen. Aber ich kann dasselbe tun im Zeichen des Fleisches. Weil ich einfach ein Blumenhaus, bin, der ein Hobby hat und jetzt schaut doch mal die Blumen. Ja, das ist mein Thema jetzt. Das kann nur der Heilige Geist aussortieren, was dahinter steckt. Das kann man nicht mit einer Liste von Regeln abhaken. Jetzt habe ich das gehalten. Paulus sagt, ich war im Gesetz unsträflich, was die Augen der Menschen betraf. Die haben da überall reingeguckt in sein Leben. Nee, das hat er gut getan, das hat er gut getan, das hat er gut getan. Unsträflich, keine Anklage. Aber als er sich einmal vor Gott gestellt sah, dann kam er durch die ganze Liste bis zum 10. Gebot. Römer 7 erzählt er das. Beim 10. Gebot blieb er stehen. Da ließ ihn Gott nicht mehr los. Bei den ersten 9 sagt er, ja, habe alles gehalten. Ja, konnte er sagen, alles gehalten. Und jetzt kommen wir zum 10. Lass dich nicht gelüsten. Sie schauen mich an. Wir gehen spazieren auf der Straße in Frankenthal, irgendwo der Sonne in einer Stadt. Ich weiß nicht, was sie sehen. Ich weiß nicht, was ihre Verlangen sind. Das sieht nur Gott. Das sieht nur er ins Herz. Und dann weiß er, was uns bewegt. Beim 10. Gebot sah er sich vor Gott gestellt. Und da öffnete sich die ganze Verderbtheit seines Wesens, sodass er ein Verbrecher war des Gesetzes grundsätzlich. Jakobus sagt dasselbe. Wer an einem Punkt sündigt, der ist des ganzen Gesetzes schuldig. Es kommt nicht darauf an, wie viel ich verbrochen habe, sondern gegen wen ich gesündigt habe. So lehrt uns das Evangelium grundsätzlich zu denken. Nicht nach einer Liste, die man abhaken kann, aber gesetzlich doch. Und das Gesetz informiert. Es ist nicht ein einfaches Thema. Aber es ist auch nicht ein Thema, das man nicht kennenlernen könnte, worin man nicht Klarheit bekommen kann. Denn die, die nach dem Fleisch sind, richten die Gedanken auf das, das des Fleisches ist. Was gehört zum Fleisch? Dort sind dann die Gedanken. Aber die, die nach dem Geist sind, nach dem Heiligen Geist sind, richten die Gedanken auf das, das des Geistes ist. Und da kommt bei mir die Frage, was ist des Geistes? Was gehört dem Heiligen Geist? Lass mich einmal eine Liste machen vom Besitz des Geistes. Was hat der Geist alles? Nun, er hat den Vater, er hat den Sohn, er hat das Wort Gottes, er hat den Himmel, er hat die Engel, er hat das Reich Gottes, er hat die Gemeinde, er hat die Liebe Gottes, die Frucht des Geistes und so weiter und so weiter. Aber wo lese ich das alles? Wo finde ich das alles? Ich kann hier den Geist nicht sehen. Wie soll ich ihn kennenlernen? Wie soll ich wissen, was sein ist? Das alles finde ich im Wort Gottes. Und hinter diesem Text, unmittelbar hinter diesem Text, steht das Wort Gottes. Das merkt man, wenn man sorgfältig liest. Das war mir lange Zeit entgangen. Aber wir lesen weiter. Schon in Vers 3 und 4 haben wir es, nicht wahr? Was das Gesetz nicht konnte, die Weisung Gottes. Und dann Vers 4, damit das Gerechte des Gesetzes, des Wortes Gottes, in uns erfüllt würde. Es geht also um das, was geschrieben, offenbart war. Denn die, die nach dem Fleisch sind, richten die Gedanken auf das, das des Fleisches ist. Aber die, die nach dem Geist sind, auf das, das des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist tot. Warum ist es tot? Vers 7 gibt die Antwort. Weil nämlich die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Warum ist die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott? Jetzt kommt wieder eine Begründung. Denn dem Gesetz Gottes, der Weisung Gottes, ist sie nicht untertänig. Da ist es. Es geht um das Wort Gottes. Das Fleisch vermag nicht, Gott zu gehorchen. Und da ist das Gesetz hilflos. Aber wenn ich einmal wiedergeboren bin, dann kann der Geist Gottes mit mir umgehen. Und dann vermag ich, Gottes Willen zu tun, von innen her. Und dann ist die Gesinnung des Geistes Gottes Weisung untertan. Ein geistlich gesinnter Christ ist dem Gesetz der Weisung Gottes untertan. Das ist die Schlussfolgerung aus diesen Versen. Denn dem Gesetz Gottes ist sie nicht untertänig, die Gesinnung des Fleisches. Umgekehrt dafür aber, die Gesinnung des Geistes ist das und ist nicht Feindschaft gegen Gott, sondern ist versöhnt mit Gott. Denn sie vermag es gar nicht, das Fleisch vermag es nicht. Und deshalb war das Fleisch, Kapitel Vers 3, hilflos. Die, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Wer ist im Fleisch? Darüber sollte man Klarheit bekommen. Wer ist im Fleisch? Nun, Kapitel 7, Vers 5. Ihr wurdet dem Gesetz getötet durch den Leib des Christus. Sein Tod ist mein Tod. Um eines anderen zu werden, der von den Toten auferweckt wurde, damit wir Gott Frucht brächten oder Frucht bringen sollten. Warum? Vers 5. Denn als wir im Fleisch waren, wann? Wir sollen jetzt Frucht bringen, wenn wir Christus gehören. Denn früher, als wir im Fleisch waren, brachten wir ihm nicht Frucht. Was wird hier einander gegenübergestellt? Nun lesen wir weiter. Als wir im Fleisch waren, wirkten der Sünden Leidenschaften, die durch das Gesetz aufkamen, in unseren Gliedern, um dem Tode Frucht zu bringen. Das war einmal. Aber nun, jetzt, wann? Nun wurden wir dem Gesetz enthoben, da wir in dem starben, in dem wir festgehalten wurden. Und so sollten wir jetzt leibeigenen Dienst tun, im Neuen, Das heißt, im Geiste und nicht im Älteren, im Früheren, im Geschriebenen, das heißt im Gesetz. Was wird einander gegenübergestellt? Ja, ihr dürft ruhig antworten, auch wenn es die falsche Antwort ist, das macht nichts. Ja. Aber das ist jetzt richtig. Vor und nach der Wiedergeburt. Also, noch einmal die Frage. Wann waren wir im Fleisch? Oder wann war man im Fleisch? Wer ist im Fleisch? Vor und nach der Wiedergeburt? Der Sünder, der nicht Christ ist, ja, der nicht wiedergeboren ist, ist im Fleisch. Das ist sein Leben, das ist seine Welt. Kolosser Kapitel 2, gegen Ende des Kapitels. Warum tut ihr, als ob ihr in der Welt lebtet? Offenbarung. Die, die auf der Erde wohnen. Kapitel 12. Die, die im Himmel wohnen. Zwei Teile der Menschheit. Der eine Teil lebt in der Welt, in dieser Welt, ist hier zu Hause. Und Paulus fragt die Kolosser, und der andere Teil wohnt im Himmel. Und Paulus sagt in Kapitel 3, wir sind im Himmel. Warum tut ihr also so, als ob ihr auf der Erde wärt? Ihr seid ja nicht in der Welt. Nein, sie sind nicht in der Welt. Sie sind mit Christus im Himmlischen. Das ist Realität. Und das ist die geistliche Welt. Und dort sind unsere Gedanken. Kapitel 3, Kolosser, lasst uns jetzt danach streben. Dann lasst unsere Gedanken dort sein. Ja? Beim Himmlischen, bei dem, das des Geistes ist, bei dem, das Christus gehört. Und wenn wir von dort her, wir leben in dieser Welt mit unserem Fleisch, ja, aber wenn wir, unser Geist ist, unsere Person ist aber wiedergeboren und diese Person lebt im Himmel. Der Himmel ist hier, ja, in Hüningen. Der Himmel ist hier. Und ich mit meinem Geist lebe im Himmlischen in Christus. Mit meinem Körper lebe ich auch in Hüningen, in der diesseitigen Welt. Der Himmel hat Invasion gemacht in diese Welt. Und ich lebe in beiden Welten. Mit meinem Körper in der diesseitigen Welt, mit meinem Geist in der jenseitigen Welt in Christus. Und jetzt soll ich vom Geist her, vom inneren Menschen her, vom Heiligen Geist her, das Leben meines Körpers, meines Leibes, meines Fleisches in der diesseitigen Welt bestimmen. In der diesseitigen Welt soll ich himmlisch denken, himmlisch, geistlich, christlich gesonnen sein. Deshalb führt mich Gott, was mein Leben im Fleisch betrifft, immer an die Grenze, immer wieder in den Verzicht. Denn das Leib will sich immer, der Leib, das Fleisch will sich immer selbstständig machen. 8, Vers 13. Vers 13. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, das kann ein Christ, er ist nicht im Fleisch, aber er kann nach dem Fleisch leben. Seid ihr daran zu sterben? Wörtlich, werdet ihr euch sterben. Ja? Ihr tragt dann dazu bei, dass ihr irgendwann sterben werdet. Bleibt ihr auf diesem Weg, der führt an die Grenze und dann fallt ihr über und dann seid ihr abgefallen. Ihr gleitet ab. Hebräer 2. Ja? Aber wenn ihr durch den Geist mit Hilfe des Heiligen Geistes, die Handlungen des Leibes zum Tode bringt. Was sind denn die Handlungen des Leibes hier? Ich handle ja immer mit dem Leib. Aber hier sind Handlungen des Leibes, sie stehen im Zeichen der Selbstständigkeit. Deshalb die Gegenüberstellung, Vers 14, die aber vom Heiligen Geist getrieben werden, das sind ja die Kinder Gottes, ja? Und die vom Leib getrieben werden, wo der Leib sich selbstständig macht, der Leib sagt, ich will tun, was ich will. Nicht, was der Heilige Geist will, nicht, was Jesus will. Er unterstellt sich nicht der Regierung Christi, lebt nicht unter dem Gesetz Christi. Und meine Glieder, meine Hände, meine Augen, meine Ohren wollen sich tendieren. Das ist der Drang in mir, Römer 7. Das Gesetz, das, die Sünde im Fleisch vor der Tatsünde. Lesen Sie Römer 7 sorgfältig und Sie haben zwei Arten von Sünde dort. Die Tatsünde, das ist die Frucht, aber die Sünde, die im Fleisch steckt, die ich von Geburt an habe, die ist wie ein Gesetz, das treibt. Und dieser Trieb soll vom Heiligen Geist, der stärker ist, überwunden werden. Das ist die Geschichte und das ist der Beitrag von Römer 8. Wenn mein Leib sich aber selbstständig machen will, müssen diese Handlungen, nicht die Glieder selbst, sondern die Handlungen zum Tode gebracht werden. Das muss aufhören. Wie wenn man stirbt. Nie mehr. Nein und absolut Nein dazu, ja. Wohin gehen meine Augen? Wohin tendieren sie? Wohin geht mein Ohr? Was höre ich? Wohin gehen meine Finger, meine Hände? Wohin gehen meine Füße? Ja. Die sollen unter der Regierung Christi durch den Heiligen Geist stehen. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes zum Tode bringt, werdet ihr dazu beitragen, dass ihr lebt. Werdet ihr euch leben. Hier ist es, Entschuldigung. Denn so viele von Gottes Geist geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Söhne Gottes ist ein Begriff, der dem Gesetz gegenübersteht. Wir sind nicht unter dem Gesetz, sondern wir sind in der Familie Gottes und insofern schon angekommen. Denn ihr empfängt nicht einen Geist der Sklaverei und so weiter. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist auf diese Weise, wenn wir beten, wenn wir in der Heiligung leben. Das ist ein Hinweis darauf, dass wir Gottes Kinder, aus Gott geboren wurden. Kind im Griechischen ist das Geborene, das wir zum Wiedergeburt gelangten. Das Gesetz ist nicht mein König. Christus ist mein König. Aber das Gesetz ist ein gutes Nachschlagewerk, um zu wissen, wie der König denkt. Und wenn ich Christus christlich denke, dann denke ich gesetzlich. Das heißt, gesetzkonform. Ich tue das, was dem Herrn gefällt. Aber das kann ich nicht einfach so immer ohne weiteres feststellen. Das will auch geprüft werden. Wann ist es jetzt dem Herrn gefällig, wann nicht? Deshalb kann ich nicht nur fragen, ist es verboten, ist es nicht verboten und so weiter. Manchmal ist es klar, manchmal nicht. Es muss geprüft werden. Denn dieselbe Handlung kann manchmal gut, manchmal böse sein, je nachdem, was dahinter steckt. Ja. Kapitel 7 ist einzuteilen in grundsätzlich zwei, aber in einem anderen Sinne in drei Abschnitte. Wenn die Frage so gestellt wird, wie du sie stellst, dann denkt man normalerweise an den Abschnitt ab Vers 7. Die ersten fünf Verse sind klar, sind Vorspiel oder Vorwort zu diesem Kapitel, sind grundsätzliche Lehre über das Einst und das Jetzt. Ab Vers 7 fängt er an zu beschreiben und da erhebt sich diese Frage. Aber auch da muss man eine Zäsur machen. Wir lesen jetzt einmal ab Mitte Vers 9, aber als das Gebot gekommen war, lebte die Sünde auf, das heißt die Sünde in mir, die dort zu Hause war, und das Gebot zum Leben, das heißt, das zum Leben dienen sollte, dieses erwies sich mir als eines zum Tode, er spricht immer noch in der Vergangenheitsform, ja? Denn die Sünde nahm, Vergangenheitsform, einen Anlass durch das Gebot, betrog mich gänzlich und erschlug mich durch dasselbe. So ist, Gegenwartsform, weil hier eine Schlussform gezogen wird, ja. So ist das Gesetz heilig, er betrachtet jetzt diese Vergangenheitserfahrung und schlussfolgert, meine Begegnung mit dem Gesetz zeigt, das Gesetz gut ist, aber ich bin es, der böse ist. Also das Gesetz bleibt gut. Es ist heilig, ja, und das Gebot ist heilig und gerecht und gut. Ist also ein Gutes mir zum Tode geworden? Das sei fern. Sondern Es war, Vergangenheitsform, die Sünde. Nicht das Gesetz, sondern die Sünde gebrauchte das Gesetz, um mich zum Tode zu bringen. Damit sie als Sünde offenbar würde, dazu war das Gesetz da, um auf diese Weise mir zu zeigen, wer ich bin und wohin es geht. Um mich offenbar zu machen, um die Sünde offenbar zu machen, indem sie durch das Gute mir den Tod bewirkte, damit durch das Gebot die Sünde überaus sündig würde, Komma. Nicht Punkt. Bis hierher Vergangenheitsform. Aber der Satz geht weiter. Mitten in einem Satz ändert er die Zeitform. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich ausführe, Gegenwartsform, kenne ich nicht, es ist mir fremd, ich bejahe es nicht. Denn nicht, was ich will, das tue jetzt ich, sondern was ich hasse und so weiter. Jetzt kommt die Gegenwartsform. Es betrifft das Leben von Paulus jetzt. Er beschreibt, was er erlebte und was er erlebt. Das tut er mit, indem er, indem er aber die Zeitform mitten in einem Satz wechselt, bringt er eine gewisse Kontinuität zum Ausdruck zwischen einst und jetzt. In einem gewissen Sinne ist eine Zäsur, das hat er in den Versen 1 bis 5 gezeigt, 1 bis 6. Ja. Einmal so, einmal so. Ja. Ich war im Fleisch, jetzt bin ich im Geiste. Ich war abseits von Christus, jetzt bin ich verbunden mit Christus, verwachsen mit ihm. Ich war mit einem anderen verheiratet, jetzt mit Christus verheiratet, mit dem Auferstandenen verheiratet. Da ist die Zäsur, einst und jetzt. Aber ab Vers 7 bis Ende des Kapitels zeigt er die Kontinuität zwischen einst und jetzt. Nicht alles ist anders geworden. Die Sünde ist nicht aus mir herausgeholt. Die Sünde, die mich früher zur Rebellion gegen das Gesetz anführte, diese will mich jetzt immer noch in die Unabhängigkeit von Gott führen. Und ich merke es in mir. Er stellt fest, es ist etwas in ihm, das dahin drängt. Und jetzt schildert er, wie es aussieht, wenn er nachgibt. Wie das aussieht, wenn er sündigt. So sieht das aus. Wenn ich mich nicht von Gott helfen lasse, wenn ich nachgebe. Ja? Das ist einmal eine klassische Darstellung dessen, was geschieht, wenn jeder von uns einmal sündigt. Ich habe übrigens ein Gespräch geführt mit dem, der an dieser Stelle eine erhebliche Arbeit schrieb, eine große, und behauptete, dies wäre nicht die Aussage eines Christen. Dann habe ich ihn verwiesen auf Galater 5, Vers 17. Das ist eindeutig. Das ist das Erlebnis eines Christen. Ihr, die Christen, sie sind noch nicht abgefallen. Wer unter ihnen sich von Christus abgekoppelt hat, der ist natürlich weg vom Fenster. Aber grundsätzlich hält er die Galater für Christen. Er spricht sie als Christen an. Sie drohen abzufallen. Er will sie, ähnlich wie beim Hebräerbrief, er will das nicht, er will es vermeiden. Aber Galater 5, Vers 17 zeigt, wie wir im Kampf stehen. Niemand von uns ist wirklich autonom und tut, was er will. Nein, wir werden von beiden Seiten bedrängt, vom Fleisch und vom Geist. Und auch der beste Christ und auch der Christ, der behauptet, nie zu sündigen, und auch der Christ, der behauptet, Fleisch geistlich gesinnt zu sein und der ein Siegesleben führt, jeder Christ sündigt einmal. Das sagt Johannes, wenn wir sündigen. Das sagt Jakobus, jeder von uns macht Fehler, Sündenfehler. Ja. Die Apostel geben zu, wir sind noch nicht frei von dieser Sünde im Fleisch. Aber wir dürfen, das ist die Versuchung in uns zur Sünde. Diese, sie steckt in uns. Und sie ist Feindschaft gegen Gott. Aber wir müssen nicht nachgeben. Und Sieg über Sünde heißt, Sieg über diesen Drang zu haben und es nicht zur Tat kommen zu lassen. Das ist Sieg. Und wie das aussehen kann, beschreibt Kapitel 8. Deshalb muss Kapitel 8 in Kapitel 7 hinein. Ja. Kapitel 7 ohne, das heißt jetzt wieder ab Vers, dieses Mal ab Vers 14, ja. Der letzte Teil. Ohne Kapitel 8 bin ich ein fleischlicher Christ. Ich bin aber nicht im Fleisch. Ich bin ein fleischlicher Christ, ohne Kapitel 8, das heißt ohne die Führung des Geistes. Aber mit Kapitel 8, mit dieser Information und dem Gehorsam gegenüber Kapitel 8, darf ich erlebe immer noch Kapitel 7, weil ich früher oder später auch sündige. Aber es muss nicht zu einer Not kommen, wie am Schluss des Kapitels, wo aufgezeigt wird, wozu das führt, wenn ich auf diesem Wege nicht Sieg bekomme. Dann komme ich ans Ende meiner selbst und in die Verzweiflung. Aber auch, weil ich Christ bin, in die Hoffnung. Ja, ich komme ans Ende meiner selbst und da geht die Tür auf. Ja, Jesus steht vor der Tür. Und da ist die Brücke zu Kapitel 8. Ja. Auf diese Weise wird Römer 7 zu einem sehr heilsamen Kapitel. Das habe ich sehr konzentriert, aber etwas sorgfältiger behandelt in einem Vortrag, der in Bibel und Gemeinde dann veröffentlicht wurde. Aber ich weiß nicht mehr die Nummer. Ja, noch einmal die Zusammenfassung. Die Gesinnung des Heiligen Geistes ist dem Gesetz Gottes untertan. Römer 8, Verse 6 und 7. Und eine andere Formulierung, die uns helfen kann. Das Gesetz ist nicht mein König, Christus ist mein König. Aber wenn ich wissen will, was mein König Christus denkt, kann ich das Gesetz als Nachschlagewerk benutzen. Das hilft mir. Es ergänzt das Evangelium, weil das Evangelium nicht alles wiederholen kann, was schon gesagt wurde. Und so ist das Alte Testament im Neuen, so wie das Neue auch im Alten ist. Römer 8 in Römer 7, Römer 7 in Römer 8. Das muss man aber dann sorgfältig bedenken, wie das ineinander ist. Das ist eine schwere Arbeit und Gemeinde Jesu kommt nie mit dieser Arbeit zu Ende. Ja. Nun, das war ein langer Exkurs, aber hoffentlich nicht ohne Wert. Jetzt muss ich zu meinen Notizen. Wir kommen zu Abschnitt I. Abschnitt I. Christi Opfertod ist eine Notwendigkeit. Und das ist der letzte Abschnitt, der letzte Lehrabschnitt in diesem ersten Teil. Der allerletzte Abschnitt ab Vers 19 ist dann wieder Aufruf. 9,15 bis 10, Vers 18. 9,15 bis Kapitel 10, Vers 18. Überschrift, ja, das hatte ich schon gegeben. Christi Opfertod ist eine Notwendigkeit. Ich kann Ihnen die Aufteilung geben, kurz. Ich will dann in Kapitel 10 auf einige Verse zu sprechen kommen, aber ich kann nicht den ganzen Text besprechen. 9,15 bis Anfang Vers 23 sind grundsätzlicher Art, sprechen grundsätzlich zu diesem Thema, Christi Opfertod ist eine Notwendigkeit. Also Arabisch 1, Punkt Grundsätzliches. 9,15 bis 23 Anfang. Zweiter Kurzabschnitt, Arabisch 2, Punkt. Über die Notwendigkeit eines besseren Opfers. Über die Notwendigkeit eines besseren Opfers. Der Rest des Kapitels, 9,23 bis 28. 9,23 bis 28. Und dann der erste Teil von Kapitel 10 unter Arabisch 3 Punkt. Die Notwendigkeit für die wirkliche Versöhnung, die Notwendigkeit des Opfertodes Christi für die wirkliche Versöhnung. Es brauchte Christi Opfertod, um eine wirkliche Versöhnung herbeizuführen. 10:1-18. Jetzt lesen wir noch die Verse 1-5 in Kapitel 10. Eine sehr wichtige Stelle, die uns helfen kann, unser Heil zu verstehen. Denn, Kapitel 10 setzt Kapitel 9 fort, denn da das Gesetz einen Schatten hat der künftigen guten Dinge, nicht das Ebenbild selbst der Sachen, kann es niemals mit denselben Opfern, die sich jährlich immerfort darbringen, die hinzunahenden vollkommen machen oder ans Ziel bringen. Das Wort für vollkommen heißt ans Ziel bringen. Und jetzt eine wichtige Aussage. Hätten sonst, jetzt argumentiert er, ihr legt so viel Wert auf mosaisches Gesetz, aber wenn das etwas hätte erreichen können, wenn das immer noch einen Sinn hat zu opfern, dann hätte doch etwas geschehen müssen. Wenn wir Jesus nicht bräuchten, dann hätte doch etwas mehr geschehen müssen mit den Opfern. Was? Hätten sonst ihre Darbringungen nicht aufgehört, weil die obliegenden Diensttuenden, die den schuldigen Dienst taten, den Priesterdienst, weil sie einmal gereinigt waren, kein Gewissen mehr von Sünden gehabt hätten. Aha, eine kleine Hilfe. Wenn ein Opfer wirklich zum Ziel führt, zu dem Ziel, wohin ein Opfer vor Gott führen soll, was dann? Dann müsste eine Realität vorhanden sein, eine Existenzialität, nämlich das Gewissen müsste entlastet sein. Und dieses Gewissen haben wir. Das haben wir. Seitdem wir Christus kennengelernt haben und wirklich Vergebung haben, sind wir entlastet. Aber, und dies ist, was wir nicht vergessen sollen, der fromme Mensch, der gottesfürchtige Mensch, vor Pfingsten kommt nie wirklich dahin. Er schmeckt etwas und in diesem Sinne abgeschwächt. Er lernt etwas kennen von der Freude. Psalm 32, echte Freude, ja. Im Glauben, in der Hoffnung, ja. Aber er lebt immer noch im Gesetz. Es werden immer noch Opfer gebracht. Ja. Man lernt Psalm 119, herrliche Freude am Gesetz. Eine Freude, die wir manchmal als fleischliche, neutestamentliche Christen nicht kennen, weil wir nicht nach dem Geist, sondern nach dem Fleisch leben. Aber wir haben mehr als David. Das heißt, der alttestamentliche, fromme Mensch kann manchmal mehr Freude haben als der neutestamentliche, je nachdem, wo er lebt, ja. Und dennoch bleibt eines klar, die Opfer führten nie zu einem wirklich entlasteten Gewissen. Das ist ein Unterschied zwischen dem früheren und dem heutigen Gottesmenschen. Ein wichtiger Hinweis für das Wesen des Heils, für den Unterschied, der für die Verwandlung, die stattfindet. Hätten sie da nicht ein Gewissen haben müssen. In diesen ist jedoch jährlich ein Erinnern an Sünden. Die Opfer erinnern immer wieder, rufen ins Gedächtnis, denn es ist unmöglich für Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegzunehmen. Ein Stier ist kein Mensch. Ein Bock ist kein Mensch. Es braucht einen Menschen, um für einen Menschen zu sterben und seine Sünde wegzunehmen. Und diesen hat Gott uns gegeben, einen Sündlosen. Einen sündlosen Hohenpriester, ohne Sünde, sagt er. Darum, anlässlich seines Kommens in die Welt, sagt er, jetzt wird zitiert aus Psalm 40, 7 bis 9, Opfer und Dargebrachtes wolltest du nicht. Wer nur oberflächlich liest, der prallt zusammen mit seinen Auffassungen, denn er liest hier etwas und das andere widerspricht. Auf der Oberfläche zu lesen heißt, Widersprüche in der Bibel zu finden. Die Schrift drückt sich paradox aus. Warum? Weil die Wirklichkeit so ist. Die Wirklichkeit kollidiert. Warum Gethsemane? Warum sagt der Sündlose, Gottes Sohn, dessen Wille ganz haargenau übereinstimmt mit dem Willen Gottes, nicht mein Wille geschehe. Warum? Weil Gottes Willen mit Gottes Willen kollidiert. Ein Widerspruch. Warum? Und ist doch kein Widerspruch. Ist nur ein Gott. Wenn wir auf der Oberfläche stehen bleiben, finden wir lauter Kollisionen. Ja. Das ist wie beim Jahrmarkt oder bei der Kirchweih, wo man diese kleinen Autos hat und die Kinder spielen da gern damit und dann erleben sie mal eine Kollision. Ja, aber das ist ja harmlos. Ja. Alle Gummiautos. Ja. Furchtbar ist, wenn es ernst wird, ja auf der Straße. Wir müssen etwas tiefer lesen. Opfer wolltest du nicht. Ja, warum hat er sie denn verordnet? Er wollte doch Opfer. Er hat es verordnet, ja? Doch, ja, schon. Warum? Weil unser Wille gegen Gottes Wille mit Gottes Willen kollidiert. Da ist die Kollision. Mensch mit Gott. Und weil Gott uns liebt. Deshalb stellt er sich in unsere Schuhe hinein. Gott wird Mensch, ein Geschaffener. Und dieser geschaffene Mensch will leben. Gott hat den Menschen zum Leben bestimmt. Er segnete ihn und Segen heißt Leben zuzusagen. Fluch heißt Tod zuzusagen. Und der Mensch will leben, es drängt ihn, er will nicht sterben. Er ist ausgerüstet mit einem Wunsch, mit einem Trieb, Naturtrieb zu existieren. Ich will sein, ich will nicht sterben. Helfen Sie mir bitte. Das ist Geschöpf Gottes. Das ist Wille Gottes. Ein Gesetz, ein Naturgesetz ist ein Wille Gottes. Ob es mosaisch Gesetz ist oder in der Natur. Gott hat die Welt geschaffen mit diesen Gesetzen und er will das so. Und deshalb ist es Sünde zu murren. Wenn die Natur einmal mich an den Kopf schlägt. Ja. Ich muss aufpassen in meinem Zimmer. Die Türen sind etwas jung, klein, ja. Aber das ist Geschöpf Gottes, ja. Gott hat das so geschaffen. Jetzt stoße ich mich daran. Mein Wille gegen Gottes Willen. Ja. Wenn ich murre, dann sage ich, Gott, du hast einen Fehler gemacht, dass du die Natur so geschaffen hast, dass ich mich daran stoße. Moment einmal, Junge. Du wirst dich jetzt nach mir richten und nicht nach dir. So, jetzt ist Jesus als Mensch mit dem Willen zu leben. Wessen Wille ist das? Gottes Wille. Gottes Wille im Menschen. Er will nicht sterben von seinem Wesen aus. Er will nicht sterben. Und jetzt ist Gottes Wille gleichsam im Ringen in Jesus mit Gottes Willen, dass er sterben soll. Die Sünde, die Seele, die sündigt, muss sterben. Hesekiel. Die Seele, die sündigt, muss sterben. Das ist Wille Gottes. Tod gegen Leben. Fluch gegen Segen. Kollision. Gottes Wille gegen Gottes Willen. Das ist das Heil. Scheinbarer Widerspruch. Südpol gegen Nordpol. Liebe gegen Heiligkeit. Und doch eine selige, himmlische Harmonie. Gott sei Dank, dass seine Liebe einen Weg fand, auf dem er konsequent bleiben konnte. Er konnte Gott bleiben als Heiliger und er konnte Gott bleiben als Liebender. Und in Christus ist Gott Heiligkeit und Liebe zugleich und wird diese Spannung aufgehoben. Ja. Gott stirbt in Gott, in Menschen. Luther denkt einmal über das Kreuz nach. Ich denke, es ist Kummerer, der das berichtet. Einer der Kummerer. Er sitzt im Zimmer, denkt darüber nach. Christus hängt am Kreuz, meditiert. Man will ihm Essen bringen, er verweigert es. Stunde um Stunde vergeht. Bis er aufruft, da kommt der Poet Luther zum Ausdruck. Gott, von Gott verlassen, wer kann das fassen? Gott, von Gott verlassen, wer kann das fassen? Keiner von uns. Wir sehen nur die Oberfläche und doch ist unten eine gottwohlgefällige, eine selige Harmonie. Gott sei Dank, du wolltest nicht Opfer. Das war nicht das Letzte, das war nicht das Eigentliche, das war das Vorübergehende. Das war ein Schatten. Ich wollte ein anderes Opfer. Dieses sollte darauf hinweisen. Und jeder Jude, jeder Leser des Hebräerbriefes, der hier stehen bleibt, der muss wissen, das ist nicht der letzte Wille Gottes, sondern jedes Opfer war nur ein Schatten. Ein Blick auf dieses Opfer, dieses wollte er. Und Jesus ist der Wichtige, nicht der mosaische Gottesdienst. Opfer wolltest du nicht, aber einen Leib bereitetest du mir. Eine wichtige Aussage. Darf ich das noch kurz, bevor wir zum Mittagessen gehen, tun? Darf ich stehlen? Entschuldigung. Kurz, ihr könnt das nachtun, das wäre eine Hausaufgabe. 2. Mose 20, 10 Gebote, ja? Erster Teil. Zweiter Teil, Altar. Schon gleich das Opfer, denn man bricht das Gesetz. Gleich Fürsorge, ja. Aber dann kommt die Auslegung des Gesetzes. Ab Kapitel 21 haben wir ein neues Gesetzbuch gleichsam. Das heißt, eine Auslegung oder eine Detaillierung. Wie sieht das in Israel aus, in diesem Volk? Wie sieht es da aus? Übrigens, das Gesetz änderte sich. Einige Vorschriften waren für die Wüstenwanderungen. Einige, dann wurde dieses abgelöst. Dann kam Gesetzgebung, das gültig war für das Land Israel. Einiges blieb, einiges änderte sich. Also man merkt schon da, dass das Gesetz nicht konstant blieb in allen Dingen. Aber im Grunde ist Exodus oder 2. Mose 21 und weiter, ferner, Auslegung der 10 Gebote. Wie sieht das aus, wenn diese 10 Worte Gottes in Israel ausgelebt werden? Und wo fängt es an? Sehr interessant, wie Gott, wo, an welcher Stelle Gott anfängt. Wenn ein Israelit so weit kam, so schuldig wurde, denn kein Israelit sollte Sklave mehr sein. Der Auszug aus Ägypten sollte final sein, Schluss sein. Und wenn ein Israelit Sklave wurde oder Not litt, dann war er schuldig geworden. Es war ein Zeichen seiner Schuld. Aber jetzt kommt ein Israelit so weit, dass er zum Sklaven wird. Er muss mit Dienstleistung seine Schuld abzahlen. Gut. Jetzt hat er seine 6 Jahre, Für 6 Jahre war das so. Und wenn das 7. Jahr ankommt, dann muss er freigelassen werden, wenn sein Herr ein Israelit ist. Und das ist hier jetzt der Fall. Aber inzwischen hat er eine Frau gefunden, die war auch Sklavin im selben Haushalt, hat er lieb gewonnen, geheiratet und vielleicht hat er sogar Kinder. Jetzt muss er wählen, denn die Frau bleibt Sklavin des Herrn. Ja? Er hat eine Sklavin geheiratet. Er darf hinausgehen, aber sie hat ihre 6 Jahre noch nicht ausgehen. Ja, was jetzt? Oder vielleicht war sie sogar eine Heidin, die also Israelitin wurde. Und sie geht da nicht ohne weiteres aus, vielleicht ist sie ewige Sklavin. Nun, was jetzt? Jetzt muss er sich überlegen, sagt Gott. Du musst jetzt überlegen. Du darfst in die Freiheit, aber du musst alleine gehen. Die Eheschließung hast du auf dich genommen. Das ist das Zweite. Das Erste ist diese Sklavenform, diese Gesetzgebung. Wenn er jetzt seine Frau mehr liebt als seine Freiheit, dann wird vorgeschrieben, was zu tun ist. Er geht zum Türpfosten, Ohrläppchen an die Tür, die Ältesten oder die Verantwortlichen durchbohren das Ohrläppchen, wie wenn man einen Ohrring reintun wollte. Und jetzt hat er ein Loch im Ohr. Das Ohr ist ihm geöffnet worden. Das Ohr ist ihm an dieser Stelle geöffnet worden. Und diese Öffnung ist ein Zeichen, dass er Sklave auf Dauer ist. Sklave auf Dauer. Er liebt seine Frau und seine Kinder und er bleibt, er liebt sogar seinen Herrn eventuell und jetzt bleibt er dort. Das ist ihm mehr wert als die Freiheit. Und jetzt greift Gott selbst durch den Psalmisten diesen Vorgang auf in Psalm 40. Wenn der Messias in die Welt kommt. Und hier wird dieser Text zitiert. Das Ohr, hier lesen wir etwas anderes als in Psalm 40. In Psalm 40 lesen wir, das Ohr hast du mir geöffnet. Ja? Das Ohr hast du mir geöffnet. Aber hier lesen wir, einen Leib hast du mir bereitet. Und jetzt ziehen wir Philipper 2 heran. Was bedeutete, das heißt, der Messias ist Sklave geworden. Das Ohr hast du mir geöffnet. Er hat freiwillig, ist er den Weg der Versklavung gegangen. Jetzt ziehen wir Philipper 2 heran, ab Vers 5. Ja? Die stufenweise Erniedrigung. Und als Mensch war er Sklave. Er nahm Sklavengestalt an, die Gestalt eines Leibeigenen. Und das für ihn war das Menschsein. Er wurde eingeschränkt. Eingeengt. Er war nicht mehr im Fleisch der Allgegenwärtige. Er war eingeengt und das war eine Versklavung für ihn. Und in dieser Versklavung, in diesem Zustand, ging er Richtung Tod. Starb den Tod eines Verbrechers, eines Sklaven, der es verbrochen hatte. Und ging also unseren Weg. Um das tun zu können, musste er ja Leib annehmen. Das heißt, seine Leibhaftigkeit, sein Menschsein steht im Zeichen des Sklaveseins. Und so kann man so oder so schreiben. Ja? Das Ohr hast du mir geöffnet, ist dasselbe wie einen Leib hast du mir bereitet, um deinen Willen zu tun, mein Leben zu geben für die anderen, damit sie mit dir versöhnt würden. Das ist das Opfer dann. So hat man diese verschiedenen Stationen, 1. Mose 20 und 21, Psalm 40, Philipper 2, Hebräer Kapitel 10, ist es Kapitel 10, ja? Ja, Kapitel 10. Und da zieht sich diese Linie hindurch, eine wertvolle Linie, um unser Heil in Christus zu verstehen.